ARD.
Zugbegleiter stirbt nach Angriff. Wie sicher ist der Job für Kontrolleure?
Tech-Milliardäre in den Epstein-Akten. Was steckt dahinter?
Und warum die Feinstaubbelastung gerade im Winter besonders hoch ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben Donnerstag, den 5. Februar und die erste Info, die Julia Barth und Moritz Zacho heute für euch haben, ist diese hier. Falls ihr sie noch nicht kennt, probiert die ARD Audiothek doch gerne mal aus. Da gibt's unseren Podcast, aber auch noch viel mehr rund um Politik, Unterhaltung und Sport.
Gestern gab es eine Nachricht aus Rheinland-Pfalz, die viele schockiert und aufgewühlt hat. Ein Zugbegleiter ist gestorben und zwar einfach nur, weil er seine Arbeit gemacht hat.
Wir sind zutiefst schockiert und trauern mit seiner Familie, Freunden und Angehörigen.
So wurde das gestern am Bahnhof in Mainz durchgesagt. Dort und an allen anderen Bahnhöfen in Deutschland gab es gestern Nachmittag eine Schweigeminute. Und seit gestern wird auch einmal mehr die Frage diskutiert, ob Bahnpersonal besser geschützt werden sollte.
Nochmal kurz zu dem, was da passiert ist. Der Zugbegleiter aus Rheinland-Pfalz hat am Montagabend in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn Tickets kontrolliert. Und kurz nachdem der Zug aus dem Bahnhof in Landstuhl in der Nähe von Kaiserslautern ausgefahren ist, ist er auf einen 26-jährigen Griechen getroffen, der wohl ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt und der vor allem kein Ticket dabei hatte.
Und deshalb hat Serkan C., also der Zugbegleiter, ihn an der nächsten Haltestelle rausschicken wollen. Und daraufhin hat der Mann ihn plötzlich angegriffen und so heftig auf ihn eingeprügelt, dass er bewusstlos wurde.
Andere Fahrgäste haben dann direkt die Polizei gerufen und Serkan C. reanimiert. Er ist dann schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Dort ist er aber gestern Morgen gestorben an einer Hirnblutung. Serkan C. war 36 Jahre alt und alleinerziehender Vater von 2 Kindern.
Der mutmaßliche Täter wurde noch am Ort festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag. Er selber hat den Ermittlern bisher noch nichts gesagt, auch nichts dazu, warum er so aggressiv auf den Zugbegleiter losgegangen ist.
Es erschüttert einen, man bekommt natürlich Angst, Angst für die Beschäftigten, Angst um einen selbst.
Es entsetzt mich tierisch, dass es Leute gibt, die tatsächlich auf Leute einprügeln, die einfach nur ihre Arbeit machen wollen.
Also so eine grobe Gewalt, dass man jemanden wirklich erschlägt, das finde ich, also macht mir Angst.
Das waren Bahnkunden aus Mainz, die dieser heftige Vorfall auch geschockt hat. Einmal mehr gilt das natürlich für diejenigen, die selber in dem Job arbeiten. Auch wenn die Bahn sagt, das ist der erste Fall, wo ein Mitarbeiter einen solchen Angriff nicht überlebt hat.
Die Zahl der Angriffe auf Bahnpersonal generell, die ist in den vergangenen Jahren gestiegen. 2025 wurden bis Ende Oktober fast 3000 Angriffe gezählt, darunter Bedrohungen, aber auch Körperverletzungen. Und das sind ja nur die Fälle, die gemeldet werden. Die Eisenbahngewerkschaft EVG, die hat in einer Umfrage schon 2024 zu hören bekommen, dass 4 von 5 Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeitern solche Angriffe bei der Arbeit schon selber erlebt haben.
So beschreibt das auch Inna Lorenz. Sie ist Zugbegleiterin und selber in der Eisenbahngewerkschaft.
Bespucken, beschimpfen, aus der Tür schmeißen, den Kollegen treten. Also ich persönlich habe es erlebt, wie mein Betreuer mit dem Messer angegriffen wurde.
Und deshalb sagt sie, es wäre wichtig, dass man immer zu zweit unterwegs ist. Gerade im Regionalverkehr sei das aber in der Regel nicht der Fall. Es gibt auch kein Sicherheitspersonal und der Lokführer bekommt bei sich vorne im Zweifel natürlich auch nicht mit, wenn irgendwo hinten im Zug was passiert, geschweige denn, dass er dann helfen könnte.
Das ist auch einer der Kritikpunkte, die die Gewerkschaft jetzt nochmal ziemlich deutlich macht. Der EVG-Chef hat gestern gesagt, wir akzeptieren es nicht länger, dass man sich als Zugbegleiter in Lebensgefahr begibt, sobald man seine Schicht antritt. Die Anzahl der Übergriffe auf Beschäftigte bei Bus und Bahn steigt seit Jahren und die Politik schaut zu.
Ja, das geht klar an die verantwortlichen Politiker, da mehr zu tun, um das Bahnpersonal zu schützen. Das fordern auch andere Gewerkschaften und der Fahrgastverband Pro Bahn. Und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hat gestern auch direkt gesagt, wir müssen gemeinsam mehr zum Schutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun. Züge und Bahnhöfe müssen sicher sein.
Tja, die Frage ist, was die Bundesregierung dafür jetzt konkret tun will. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat schon laut darüber nachgedacht, dass solche Angriffe härter bestraft werden sollten. Mal gucken, ob das dann am Ende auch so kommt und vor allem, ob sich dadurch auch wirklich was verändert.
Die Bahn selber ist auf jeden Fall schon aktiv geworden, also schon vor diesem krassen Vorfall. Sie hat ein Sofortprogramm gestartet für mehr Sicherheit an Bahnhöfen. Da sind also Sicherheitsleute unterwegs und es soll auch mehr Videoüberwachung geben. Allerdings geht es da erstmal vor allem um die Sicherheit von uns Fahrgästen und das auch nur an ein paar Bahnhöfen.
Unsere Kurznachrichten.
2025 haben Autofahrerinnen und Autofahrer auf deutschen Autobahnen länger im Stau gestanden als im Jahr davor. So steht's in der Staubilanz des ADAC. Zusammengerechnet kommen wir auf fast 480.000 Stunden im Stau. Die Zahl der Staus ist zwar zurückgegangen, es hat aber länger gedauert, bis sie sich aufgelöst haben. Die meiste Zeit im Stau haben die Menschen bei dir in Nordrhein-Westfalen verbracht, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.
Maya T. aus Deutschland ist in Ungarn zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Maya T. gehört zur linksextremen Szene und war angeklagt, weil sie mit anderen Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarschs in Budapest angegriffen hat. Das Verfahren war umstritten, weil Maya T. rechtswidrig von Deutschland nach Ungarn ausgeliefert worden war und es wenig belastende Beweise gab.
Morgen Abend werden in Italien die Olympischen Winterspiele eröffnet. Die deutsche Fahne werden Eishockey-Superstar Leon Dreiseitel und die 7-malige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmidt tragen. Dreiseitel wird die deutsche Delegation ins Mailänder Stadion San Siro führen. Da war ich auch schon, sehr schönes Stadion. Und Schmidt trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier in Predazzo, die zur gleichen Zeit stattfindet. Wir schauen morgen im Podcast auch nochmal etwas ausführlicher auf die Olympischen Winterspiele.
Über ein Thema haben wir diese Woche bisher noch nicht wirklich gesprochen. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Über die neuen Akten, die im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Der Multimillionär hat ja jahrelang einen Missbrauchsring betrieben. Wir wollten erstmal ein paar Infos sammeln, um euch dann einen gesammelten Überblick zu geben.
Genau, und den gibt's heute. Aber weil wir nicht alle Infos aus mehr als 3 Millionen Dokumenten besprechen können, konzentrieren wir uns auf 2 ganz große Namen, die bekannt geworden sind. Tesla-Chef Elon Musk und Microsoft-Gründer Bill Gates.
Einmal vorweg, nur weil Leute in den Akten auftauchen, heißt das noch nicht, dass sie sich auch was haben zu Schulden kommen lassen. Aber zumindest werfen die engen Verbindungen viele Fragen auf. Bill Gates soll ziemlich engen Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein gehabt haben. Sein Name taucht zum Beispiel in E-Mails von 2013 auf, die Epstein wohl als Notiz an sich selbst geschickt hat. Da heißt es, dass Bill Gates Sex mit einem russischen Mädchen hatte und anschließend versucht haben soll, eine sexuell übertragbare Krankheit vor seiner damaligen Ehefrau Melinda zu verbergen. Epstein hat Gates offenbar Antibiotika besorgt.
So whatever question, was auch immer da noch an Fragen offen ist, ich kann sie nicht einmal ansatzweise beantworten. Diese Fragen sind Sache dieser Leute, auch meines Ex-Mannes. Sie müssen diese Dinge beantworten, nicht ich. Und ich bin so froh, diesen ganzen Dreck hinter mir gelassen zu haben.
All the muck.
Tja, das war Melinda Gates. Sie hat sich später von ihrem Mann getrennt, möglicherweise, weil sie all das erfahren hat und weil er wohl weiter Kontakt zu Epstein hatte. Das deutet sie in einem Buch an, das sie vergangenes Jahr rausgebracht hat.
Bill Gates hat sich jetzt auch zu den Anschuldigungen geäußert, gerade vor ein paar Stunden erst in einem Interview mit einem australischen Fernsehsender.
Offensichtlich hat Jeffrey eine E-Mail an sich selbst geschrieben. Diese Mail wurde aber nie veröffentlicht. Sie ist falsch, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.
Gates beschreibt in dem Interview außerdem, dass er sich nur zu Abendessen mit Epstein getroffen habe, um andere reiche Leute kennenzulernen und sie dazu zu bewegen, Geld für Gesundheitsprojekte zu spenden. Junge Frauen habe er nie getroffen, sagt er, und deswegen seien die Vorwürfe mit der Geschlechtskrankheit auch falsch.
So viel zu Bill Gates. Jetzt zu Tech-Milliardär Elon Musk. Der hat im September noch gesagt, dass er zwar häufiger auf die Privatinsel von Epstein eingeladen wurde, aber immer abgesagt hätte. In Mails sollen sich Musk und Epstein mehrmals über Besuche ausgetauscht haben und Musk soll sogar gefragt haben, an welchem Tag denn die wildeste Party steigt.
Und diese E-Mails wurden hin und her geschickt, lange nachdem Epstein verurteilt wurde, weil er Minderjährige zur Prostitution gezwungen hat. Teilweise soll er Mädchen auf seiner Privatinsel festgehalten haben. In den Mails sieht es aber so aus, als wäre Elon Musk wirklich nie dort gewesen.
Das waren jetzt nur 2 von unzähligen Personen, die in den Epstein-Akten auftauchen. Er war extrem gut vernetzt, das kann man sehen, unter anderem in Politik und Wirtschaft. Der aktuelle US-Handelsminister Howard Lutnick, der taucht in den Akten auf. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, der sich jetzt offenbar auch bald dazu äußern will. Und auch der amtierende Präsident Donald Trump. Der kommt circa 4.500 Mal in den Akten vor. Er behauptet aber, nichts mit diesem Ganzen zu tun gehabt zu haben.
Trump hat sich ja auch lange dagegen gewehrt, dass die Akten veröffentlicht werden und jetzt will er am liebsten auch gar nichts mehr davon hören. Das gesamte Ausmaß ist jedenfalls noch nicht wirklich absehbar.
Was aus den Akten hervorgeht, ist auf jeden Fall, dass sich über Jahre immer wieder Frauen und junge Mädchen an die Polizei und auch an das FBI in den USA gewandt haben. Aber vielen Hinweisen ist einfach nicht nachgegangen worden, das sagt ein ehemaliger Bundesanwalt.
Es ist noch nicht wirklich klar, wie es jetzt weitergeht, denn das US-Justizministerium hat mit Veröffentlichung der Akten quasi gesagt, ihr könnt das jetzt alles nachlesen, aber von unserer Seite wird es keine weiteren Anklagen mehr geben. Die Überprüfung ist abgeschlossen.
Sag mal, was ist wettertechnisch eigentlich gerade bei dir in Köln los?
Ja, wieso? Also schöne, milde 8 Grad soll es heute bei mir werden. Fast schon muckelig warm im Vergleich zu Norddeutschland.
Ja, aber ehrlich, also ich friere mir hier seit ein paar Tagen in Hannover wirklich den Hintern ab, fahre teilweise bei -7 Grad zum Podcast. Boah, riesiger Unterschied. Wie ist denn die Luftqualität bei dir?
Die habe ich tatsächlich gestern seit langem mal wieder nachgeguckt und war erstaunt, dass die sehr schlecht ist. So zeigt mir das meine Wetter-App an, im roten Bereich.
Ja, meine nämlich auch. Auch schon seit ein paar Tagen. Das denkt man ja gar nicht, finde ich. Also ich merke das draußen zumindest auch nicht. Das liegt aber am Feinstaub in der Luft, erklärt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.
Das, was wir jetzt haben, diese kalte Luft, die quasi fest liegt, so gerade jetzt noch im Norden und im Osten Deutschlands. Und da ist der Luftaustausch einfach so eingeschränkt, dass sich das unter dieser kalten Luft praktisch sammelt über Tage hinweg.
Tja, und da ist natürlich die Frage, ist das jetzt schlecht für unsere Gesundheit?
Alles, was an Feinstaub da ist, ist nicht zuträglich für die Gesundheit. Also ist auch für gesunde Menschen nicht zuträglich. Aber man muss ja immer den Grad finden, wo muss man wirklich warnen, alarmieren oder was ist jetzt eben eine kurzzeitige Belastung?
Also Stand jetzt warnt das Umweltbundesamt noch nicht, aber gesund ist dann wohl auch anders.
Also Heizung und Verkehr sorgen für den Feinstaub, der zieht nicht weg, weil warme Luft von oben die kalten Luftmassen unten bei uns hält. Und deswegen zeigen uns unsere Wetter-Apps eine schlechte Luftqualität an. Und zwar nicht nur in NRW und Niedersachsen, sondern zuletzt auch im Saarland und vom Norden in Mecklenburg-Vorpommern über Berlin bis runter nach Sachsen.
Teilweise registrieren die Messstationen höhere Feinstaubkonzentrationen in der Luft als nach Silvester und das trotz der ganzen Böllerei, die wir da hatten. Das Umweltbundesamt rät allen, bei denen die Wetter-App eine schlechte Luftqualität anzeigt, draußen keinen Sport zu machen, zumindest nicht an Hauptverkehrsstraßen.
Ja, super. Dann habe ich gestern schon mal alles falsch gemacht. Da war ich nämlich joggen.
Okay, weil ich dachte gerade, gut, dass ich nicht joggen war. Musstest du denn husten oder hast du was mitgekriegt von der schlechten Luft?
Nee, eigentlich nicht.
Dann war es möglicherweise nur halb so schlimm, aber vielleicht solltest du das nächste Mal erst dann joggen, wenn die Luftqualität wieder besser ist. Ja. Insbesondere gilt das im Übrigen für Kinder, ältere Menschen und alle, die Asthma, Allergien oder akute Atemwegserkrankungen haben. Spazieren ja, aber eben nicht anstrengend draußen.
Feinstaub, das sind diese ganz winzig kleinen Partikel, die sehen wir also gar nicht. Die Partikel gelangen beim Einatmen in die Lunge und sie können dann auch in die Blutbahn aufgenommen werden.
In menschlichen Zellen können die Feinstaubpartikel Entzündungen und Stress verursachen. Wenn man einer hohen Konzentration über längere Zeit ausgesetzt ist, kann man auch krank werden. Feinstaub ist krebserregend, auch Bluthochdruck und Diabetes sind möglich.
Schon alles gruselig irgendwie, vor allem, weil man es ja nicht sehen kann. Ne? Und es kann aber auch kurzfristig was passieren, der Blutdruck kann steigen und selbst der Herzschlag, der kann aus dem Rhythmus kommen. Sollte man also tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen und die Joggingrunde dann, ja, Reminder für mich selbst auch nochmal verschieben.
Ja, am Wetter können wir leider nichts drehen, aber wir können kurzfristig zumindest was dafür tun, dass die Luftqualität besser wird. Wer kann, sollte weniger Auto fahren und stattdessen auf Busse, Bahnen oder das Fahrrad setzen. Und wer aufs Auto angewiesen ist, kann langsamer fahren, vorsichtiger Gas geben und auch vorausschauender bremsen. Auch das hilft.
Dry January. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich dieses Wort das letzte Mal in diesem Jahr in den Mund nehmen muss. Du hast jedenfalls mitgemacht, dir hat es gefallen, hast du schon erzählt. Und wir hatten euch ja gefragt, ob ihr im Januar auch auf Alkohol verzichtet habt. Hier mal ein paar Antworten.
Janne Katharina hat uns bei Spotify geschrieben, dass sie den trockenen Januar jedem empfehlen kann. Sie macht das schon seit 4 Jahren so.
Patrick hat kommentiert, dass er seit fast 400 Tagen nicht mehr trinkt. Er hat letztes Jahr im Januar damit angefangen und er vermisst den Alkohol auch nicht so wirklich.
Wow, das haben uns aber tatsächlich viele geschrieben. Tim verzichtet seit 5 Jahren schon auf Alkohol und er sagt, er ist kaum noch krank, hat kaum Hautunreinheiten und fühlt sich auch im Alltag viel fitter. Das Komische ist, schreibt Tim, dass Freunde erstmal fragen, ob mit einem auch wirklich alles okay ist.
Ja, und das schreibt er auch noch weiter. Er fragt sich, muss man sich eigentlich dafür rechtfertigen, nicht zu trinken oder wie?
Also, erstaunlich viele dabei, die über den trockenen Januar nur lachen können und schon viel länger dabei bleiben. Um aber wenigstens noch ein Beispiel zu nennen, dass das nicht immer funktionieren muss. Unsere Kollegin Katharina hier im Team, die wollte gerne mitmachen beim Dry January. Ich hoffe, ich spreche das Wort auch zum letzten Mal aus. Sie sagt aber, als ihr jemand beim Tannenbaum einsammeln einen Schnaps hingestellt hat, dann hat sie es einfach vergessen.
Ist dann auch so die soziale Situation, ne? Dann willst du es nicht ablehnen. Naja, danke, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Das ist immer sehr aufschlussreich. Wir hören uns dann morgen nochmal wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.